Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu hier aus der heimischen Quarantäne. Wir machen natürlich weiter fleißig Podcasts, denn der Attila ist auch in Quarantäne und hat viel Zeit für uns mitgebracht, um über das reichhaltige Buffet zu reden, über das wir heute sprechen wollen. Wir wollen hier in diesem Format reden über alle Spiele, die bei Xbox Games with Gold, im PlayStation Plus Programm, bei Twitch Prime, bei Nintendo Online, Klammer auf, da gibt's wieder nichts, Klammer zu, und bei allen anderen möglichen Diensten, bei denen man irgendwelche Spiele entweder gratis oder im Abo-Programm bekommt, reden. Wir wollen sie euch vorstellen und euch sagen, welche vielleicht nochmal einen Blick wert sind, über welche wir schon ausführlich gepodcastet haben. Und nach diesem langen Intro einen wunderschönen guten Morgen an Attila.
Guten Morgen, Manu. Ja, so ist das. Wir sitzen zu Hause, haben umso mehr Zeit für Podcasts und die Gratisspiele in Anführungsstrichen sind, kommen da jetzt genau richtig, glaube ich. Nämlich, wenn man noch nach Spielefutter sucht, diesen Monat ist, glaube ich, einiges dabei. Außer bei Nintendo, wie du gesagt hast, Klammer auf, da ist nichts Neues, Klammer zu. Damit haben wir den ersten Tagungssatzungspunkt auch schon erledigt und können eigentlich direkt mit den Games of Gold
Tagesordnung abgewickelt, genau. Ja. Ja, ich glaube jetzt von euch Hörern und Hörerinnen, wenn ihr jetzt auch gerade zu Hause sitzt und mehr Zeit für Videospiele habt, ich meine, es kommen ja auch gerade wirklich tolle neue Spiele raus, aber wenn man vielleicht ein bisschen aufs Geld achten möchte, PS Plus und Xbox Games with Gold, da sind auch ein paar Sachen dabei, die jetzt vielleicht mit ein bisschen Zeit durchaus ganz gelegen kommen. Nintendo Online haben wir abgehakt, da gibt's nichts Neues, da sind alle damit beschäftigt, Animal Crossing zu spielen. Aber falls ihr keine Nintendo-Konsole, keine Switch habt, gehen wir weiter zu Xbox Games with Gold. Da gibt's diesen Monat auch ein paar Leckereien, nenne ich sie mal. Vom 1. bis zum 15. März gab es Castlevania Lords of Shadow. Wir haben jetzt heute den 23. März. Das heißt, das ist leider schon vorbei, falls ihr es noch nicht runtergeladen habt. Aber ich hoffe, ihr habt es runtergeladen, denn ich bin ja bekanntermaßen ein großer Metroidvania-Fan und auch ein großer Castlevania-Freund. Und Lords of Shadow ist die 3D-Variante von Mercury Steam. Und der zweite Teil, der war gar nicht so schlecht. Also ich finde, das haben sie ganz gut hingekriegt. Es ist kein klassisches Metroidvania, eher so ein bisschen so ein Open-World-Gedöns, aber hat trotzdem ein paar schöne Momente.
Ja, also das ist sozusagen der Abschluss der Serie. Wir hatten ja neulich auch schon mal den Castlevania, Gott, wie hieß es denn? Shadow of Mirror oder Mirror of... Es gab diesen Zwischenteil, der auch vom 3DS sozusagen rüberportiert wurde. Es gibt den Lords of Shadow 1, der sozusagen klassisch im Mittelalter spielt. Und das ist jetzt der Abschluss der Serie, nämlich Lords of Shadow 2. Bekanntermaßen verwandelt sich Gabriel Belmont jetzt in Dracula. Und das ganze Setting ist in die Moderne versetzt. Also man ist in London, glaube ich, sozusagen in unserer heutigen Zeit. Das fand ich eigentlich ganz nett, die Idee, überhaupt mal dieses ganze Setting so in die Zukunft, in die Moderne zu schieben. Wie du sagst, es ist ein gutes Spiel. Es hat einen ein bisschen anstrengenden Einstieg, finde ich persönlich. Man springt auch so immer wieder in die Vergangenheit und wieder hin und her und die versuchen schon so einigermaßen die Lücken zu schließen, auch für die Leute, die den 3DS-Teil beziehungsweise den Teil, der damals dann portiert wurde für PS4 und Xbox One beziehungsweise 360 und PS3, den irgendwie zu füllen. Es hat das klassische Lords of Shadow Gameplay, also man hat auch wieder so eine Mischung, so ein bisschen Darksiders, bisschen God of War mit unterschiedlichen Waffen und so weiter, vielen Fähigkeiten, Dracula typisch, dieses Mal mit Fledermäusen und Ratten und weiß der Teufel was. Sehr gute Sprecher, sehr tolle Musik, sehr gutes Figurendesign. Aber ich finde trotzdem, dass dieses moderne Setting ein bisschen blass bleibt. Also damit muss man sich, glaube ich, ein bisschen anfreunden können. Auch mit den erzwungenen Schleich- und Kletterpassagen. Da habe ich schon ein paar Mal fast ins Gamepad gebissen am Anfang, wo ich dann so ein bisschen genervt war. Aber ansonsten ist es eigentlich ein relativ würdiger Abschluss von der Serie. Und man muss schon, finde ich, der Innovation da auch ein bisschen Respekt zollen, dass sie mal den Schritt gewagt haben, Castlevania aus dieser Ecke rauszuholen. Es gab schon bei den DS-Teilen mal, dass es mal in ein moderneres Setting gesetzt wurde, aber hier ist es relativ konsequent und es ist auf jeden Fall besser, als gar kein Castlevania zu haben, wie wir im Moment auf der aktuellen Generation.
Gut, dann gehen wir weiter zu einem Spiel, was noch verfügbar ist. Da hatten wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir hatten zu allen 5 Episoden einen eigenen Podcast. Da war Daniel noch bei uns. Da haben wir zusammen mit Antonia und Daniel über alle 5 Episoden der, naja, leider letzten Telltale-Season gesprochen. Batman, The Enemy Within. Das ist jetzt die komplette erste Season. Richtig?
Das ist die erste. Das ist der zweite Teil. Wir hatten ja davor, letzten Monat, Batman and the Telltale Series.
Das ist die zweite Season schon, genau.
Das ist der erste Teil.
Steht irgendwie nicht dran, aber genau. The Enemy Within war der zweite Teil, genau. Ja.
Genau.
Und super. Also ich war total begeistert von dieser Serie.
Ja, man kann seinen Spielstand sogar rüber portieren, wenn man möchte, oder man startet sozusagen frisch. Und da werden auch viele Sachen referenziert, wobei man, finde ich, auch wenn man das jetzt nicht gespielt hat, wie es mir ging, eigentlich relativ gut einsteigen kann. Und es ist halt echt die klassische Telltale-Serie, die typische Formel, die wir schon kennen. Quicktime-Events, Dialogentscheidungen, ein bisschen mehr Adventure, habe ich das Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen in der Batcave rumlaufen kann und so ein paar Sachen anklicken. Auch wieder sehr gute Sprecher und eine interessante Story um einen Riddler, um einen Joker. Also da kommen wirklich wieder sehr ikonische Figuren vor. Und natürlich, wie immer, mit technischen Problemen. Ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm wie das letzte Mal, aber auch da ist es ein bisschen, hat man einfach gemerkt, dass der Telltale aus den letzten Löchern gepfiffen hat, fand ich.
Ja. Schade um Telltale. Ich bin gespannt, ob sie irgendwie wieder, also sie sind ja offiziell im Prinzip eigentlich wieder ein bisschen zurück, aber noch nicht so richtig. Das war aber wirklich einer der guten Telltale-Seasons, wenn man ein bisschen was für Batman übrig hat. Und es profitiert vor allem davon, wenn man ein wenig auch erkennt, auf was Telltale sich referenziert. Also man kann dann eben oft auch nachlesen. In der ersten Season war das ja so, dass der Joker nicht wirklich der Joker ist, sondern so eine Art Origin-Geschichte. Und auch hier gibt's ganz, ganz viele Sachen, die man eigentlich aus dem Filmuniversum auch kennt oder kennen könnte, die man aus den Batman-Filmen und so kennt oder schon mal irgendwie davon gehört hat, aber die halt hier auf eine andere Art interpretiert wiederkommen und quasi wie so ein bisschen wie so ein Remix daherkommen. Finde ich sehr, sehr cool. Also macht wirklich sehr viel Spaß, auch wenn man nicht der
größte Comic-Nerd ist. Also das kann man sich so als interaktiven Film, wo man jetzt nicht zu viel vielleicht erwartet und die Telltale-Serie mag und kennt, kann man sich das gut angucken. Auch hier wieder schade, sie haben die Shadow Edition nicht mit reingepackt. Da gibt's noch mal sozusagen eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen abzugraden mit HD-Texturen und so weiter und so fort. Und wenn man auf den Punkt geht im Menü, dann kommt man halt wieder in den Store. Und das ist auch so ein Ding, das werden wir auch nachher vielleicht noch mal bei einem anderen Spiel vielleicht auch noch mal ansprechen können. Das ist so eine Tendenz, die erlebe ich jetzt auch schon ziemlich oft. Die ist mir häufiger aufgefallen. Es werden immer wieder oft die Standard-Editions benutzt für Games of Gold oder PlayStation Plus. Und am Schluss findet man Menüpunkte, wo man irgendwie Sachen dazu kaufen kann. Also da wäre ein bisschen Großzügigkeit, das kostet ja auch nicht die Welt, auch schön gewesen, da jetzt auch einfach die letzte Shadow Edition reinzupacken, die ja jetzt auch nicht nagelneu ist.
Stimme ich dir voll zu. Dann kommen wir zum nächsten Titel, der auch was mit Kino im Endeffekt zu tun hat. Also ähnlich wie Batman geht es um einen Hauptcharakter, der gerade aktuell in den Kinos, sagen wir mal, laufen würde. Also kurz bevor wir alle in den Lockdown gegangen sind, lief ja Sonic oder ist Sonic gerade angelaufen. Die Kinostudios überlegen jetzt ja gerade tatsächlich, die Kinofilme dann eben auch digital verfügbar zu machen. Das wird mit dem aktuellen Sonic-Kinofilm wohl auch passieren oder soll jetzt passieren. Einige haben ihn aber dann vielleicht sogar schon im Kino noch erlebt. Sonic Generations kommt deswegen nicht nur bei der Xbox raus, sondern bei der PlayStation gibt es nachher auch noch ein Sonic-Spiel. Aber Xbox hat ein Sonic Generations-Spiel, war mal ein 360-Spiel, 2011 erschienen und damals zum 20. Geburtstag, glaube ich, des Blauen Igels erschienen, richtig?
Ja, Sega bringt ja gefühlt immer zu den Jubiläen irgendwie neue Sonic-Spiele raus. Und so nutzen sie das jetzt auch für den Film, dass sie sozusagen die Sachen in die verschiedenen Programme reingepackt haben. Wir haben eigentlich einen sehr schönen Vertreter hier. Sonic Generations habe ich mir damals sogar für die PlayStation 3 gekauft und habe das jetzt auch wieder mit einem ganz guten Gefühl wieder auf der Xbox One dank Abwärtskompatibilität eingeworfen. Es ist natürlich das klassische Sonic rettet die Welt. Ich spare mir die ganzen Sonic and his shitty friends Geschichten. Also das ist natürlich mit dabei. Wieder 1000 Charaktere, wo man nach Knuckles gefühlt aufgehört hat, Interesse zu zeigen. Aber da kommt man nicht drum rum. Sehr schön ist bei dem Titel auch, sie mischen wieder das klassische 2D Sonic Gameplay mit dem 3D Sonic-Gameplay, also das, was man von den klassischen Sonics kennt, natürlich in einer 3D-Umgebung, aber halt auf 2D-Ebene gespielt, mit dem, was man von Sonic Adventure damals auf dem Dreamcast kennt, also diese 3D-Geschichten, wo man mehr oder weniger in den Bildschirm hineinrennt. Hohe Geschwindigkeit, man hat im Prinzip immer diese ikonischen Stages, Green Zone und so weiter und so fort, Green Hills und so weiter, die man dann immer mit dem klassischen Sonic oder mit dem modernen Sonic spielen kann. Dazu gibt es ein paar Perks, um sich das Leben leichter zu machen, tolle Musik und so weiter und so fort. Also man hat da schon sehr viel Mühe und Liebe reingesteckt, finde ich, zum Jubiläum einen eigentlich ganz schönen Titel zu machen. Was in der DNA oder DNA von Sonic einfach drin ist, ist, dass man trotz hoher Geschwindigkeit und den Levels einfach immer wieder auf Stellen knallt, wo man sich die Zähne ausbeißt, weil man nicht gleich kapiert, wie man da reagieren soll. Und das ist halt Sonic-typisch und ich glaube, die Leute, die Sonic mögen, werden das auch irgendwie ertragen, dass man da halt immer wieder in solche Geschichten reinrennt. Da werden wir nachher, glaube ich, auch nochmal zu sprechen kommen beim anderen Titel, beim Sonic-Titel, den es gibt. Und das Ganze ist ein bisschen, ja, mit so einer etwas unübersichtlichen Oberwelt gepaart. Das fand ich jetzt nicht ganz optimal, aber dafür haben sie sehr schöne Möglichkeiten, Sachen freizuschalten, Artworks, Musikstücke, sogar das klassische Sonic vom Mega Drive, also Sega Genesis, ist mit drin, kann man sich auch freischalten. Ist ein schönes Geburtstagspaket, habe ich damals gern gespielt, habe ich heute noch mal gern gespielt und lässt sich auch heute noch ganz gut spielen, auch wenn es ein bisschen pixelig wirkt, komischerweise, das hat mich ein bisschen gewundert. Also das habe ich von der PlayStation 3 nicht ganz so schlimm in Erinnerung gehabt, aber ja, das ist wohl der Zahn der Zeit.
Also für mich ist halt einfach Sonic. Ich fand Generations, habe ich auch mal reingeschaut, ich fand dieses, was du auch angesprochen hast, diese Mixtur aus 2D und 3D ganz gut, aber ja, ich bin halt einfach irgendwie nicht mit Sonic aufgewachsen. Ich mag dieses Trial-and-Error-Spielprinzip einfach überhaupt gar nicht. Und diese unpräzise Steuerung bei den Geschwindigkeiten, da werde ich einfach nie mit warm. Deswegen habe ich das damals auch zur Seite gelegt. Und ich bin einer, der beschäftigt sich lieber mit Spielen wie das nächste auf unserer Liste. Da würde ich nämlich gerne drüber reden, nämlich Shantae Half Genie Hero. Da sind wir wieder bei Metroidvania und mit einer meiner Lieblingsheldinnen. Shantae ist so ein cooler Charakter. WayForward ist so ein tolles Indie-Studio und ich mag einfach deren 2D-Plattformer total, total gerne. Mir gefällt der Grafikstil jetzt in diesem Reboot nicht so ganz so gut wie früher. Die Pixel-Abenteuer mit Shantae, die mochte ich einfach so ein bisschen mehr. Aber es ist trotzdem, wenn man sich dran gewöhnt hat, ist es trotzdem ein sehr, sehr tolles Spiel. Und irgendwann weiß man auch die Grafik zu schätzen, weil sie halt sehr viel mehr Plastik, also sehr viel plastischer daherkommt. Die Bossmonster sehen richtig cool aus. Und es ist im Herzen einfach immer noch ein wunderschöner 2D-Plattformer mit Metroidvania-Ansätzen. Also von daher mein Highlight in diesem Monat.
Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Titel. Du sagst es mit Metroidvania ansetzen. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen die Kritik anzusetzen, weil es sehr viel Backtracking gibt.
Bisschen linearer als klassische Metroidvanias.
Genau, und man muss halt doch viel immer wieder diese Levels wieder spielen, besonders sozusagen, wenn das Spiel weiter über die 2-3 Stunden Marke hinausgeht. Das hast du ja sehr schön auch mit Micha im Podcast damals besprochen, in Insert Mind 2191. Da kann man das auch nochmal en Detail nachhören.
Ist noch gar nicht so lange
her. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Auch hier wieder typisch. Wir haben wieder die Standardversion. Die DLCs fehlen leider. Also die Ultimate Edition, die man zum Beispiel von der Switch kennt, die da erst vor kurzem, glaube ich, in Anführungsstrichen, vor kurzem erschienen ist. Da kann man es dann sich auch nochmal nachgucken. Aber ich glaube, so als Einstieg ist es schön. Mir hat der Charakter und die Musik und die Grafik schon was angetan. Das ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ist ein schöner Titel, dem es manchmal auch reicht, wenn man so 2-3 Stunden mal reingespielt hat und wenn man merkt, okay, das Backtracking und das Spiel wird gezerrt und gestreckt, dann steigt man vielleicht auch einfach aus und hat dann das Schönste mitgenommen, auch wenn man ein, zwei Levels vielleicht dann nicht sieht.
Wunderbar. Bevor wir zur PlayStation rüberkommen, natürlich wie immer ein kleiner Blick in den Game Pass. Da möchte ich euch natürlich auf jeden Fall Ori and the Will of the Wisps ans Herz legen. Der zweite Teil, auch wieder ein Metroidvania-Spiel von natürlich Ori. Der erste war ja Ori and the Blind Forest. Da hatten wir auch letzte Woche einen Podcast dazu. Ori and the Will of the Wisps. Das ist, weil es ein Microsoft finanziertes Spiel ist, eben auch direkt Day One im Game Pass, aber es sind auch noch ein paar andere schöne Sachen dabei. Wer die NBA zum Beispiel vermisst, die hat ja auch wegen Corona aufgehört, der kann NBA 2K20 spielen.
Mein Favorite natürlich Ace Combat 7 für den Game Pass Konsole erscheinen.
Du meinst, weil keine Flugzeuge mehr fliegen, kann man da seine Flugmeilen abarbeiten?
Mit schwankender Qualität ja, aber irgendwie finde ich es doch nett, ja, dass es so ein Titel ist, der seit der PlayStation 1 überdauert hat und einfach irgendwie sich auf jeder Generation mal zeigt. Und ich wollte es mir sowieso für die PlayStation irgendwann kaufen. Bin jetzt nicht dazugekommen und dass es jetzt im Game Pass ist, umso besser. Da kann man es auch nochmal spielen und dann vielleicht später günstig mitnehmen. The Surge 2 ist mit dabei, sowohl am PC als auch bei der Konsole. Ist auch ein guter Titel, über den du, glaube ich, ganz gern magst, ne? Und Bleeding Edge ist auch anscheinend ab dem 24. März mit dabei. Das sollte mir was sagen, aber ich komme nicht ganz drauf. Das ist ein Multiplayer Battle Royale oder irgendetwas in die Richtung, ne? Von den.
Ja, das ist das neue große Ding von den Leuten, die Dings gemacht haben, die Hellblade gemacht haben, DMC, ja, Devil genau. May Cry, Ninja Theory, danke. Ein 4 versus 4 Team Brawler, also nicht so wirklich Battle Royale, aber eben halt so ein Team Brawler. Ja, der Trailer sah aus wie so eine Mischung aus eben, ich weiß auch nicht, Overwatch und Borderlands, irgendwie sowas in der Art. Ja, also so Heroes, aber im Borderlands-Look und als Team-Brawler. Also gespielt habe ich es auch noch nicht, aber sicherlich immer ein ganz interessanter
neuer Ansatz. Ich habe ja gedacht, was macht Ninja Theory? Bestimmt machen sie ein tolles neues Spiel und dann kommt sowas raus und denkst du so, mein Gott, warum?
Ja, meint es auch nicht, aber wenn man Game Pass hat, jetzt gerade lohnt es sich vielleicht mal einen Blick reinzugucken. Könnte ja Potenzial haben. Ich meine, hätten wir damals ja auch nicht gedacht, als so Sachen wie Fortnite neu waren. Ja.
Richtig. Warten wir es mal ab. Für alle Zugfans gibt es auch den Train Sim World 2020, sowohl für Konsole, glaube ich, als auch für den PC. Und Power Rangers für die jung gebliebenen Alten vielleicht. Das kommt auch erst am 26. März, da bin ich auch mal gespannt. Dass diese Marke auch nicht untergeht, ist auch spannend. Ja. Und ich glaube, die Highlights haben wir mal erwähnt. Ja. Kona ist, glaube ich, auch noch ein ganz interessanter Titel, den man sich mal anschauen kann. Aber sonst ist es, ja, unsere Highlights sind dabei.
Genau. Kleine Erwähnung vielleicht noch, dass der Ultimate Pass ein Update bekommen hat.
Ja, der hat jetzt so eine Art Game Pass Ultimate Perks. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung sich das entwickelt, aber es gibt anscheinend regelmäßigen Zugriff auf neue Inhalte wie DLCs, Ingame-Content und mehr. Das scheint mir so ein bisschen, die wollen die Free-to-Play-Schiene noch stärken. Mhm. Also gerade sowas wie World of Tanks oder Sea of Thieves oder Smite, das ist ja auch so ein MOBA im Prinzip, das auch damals im Games of Gold mal mitgestärkt wurde mit einem Extra-Paket. Und da scheinen sie jetzt auch zusätzliche Inhalte reinzupacken. So ein bisschen was bei dem, wie das bei Twitch Prime Games auch immer mal wieder mit drin ist für verschiedenste Titel. Und da scheinen sie so ein bisschen den Ultimate noch ein bisschen aufwerten zu wollen. Mal gespannt, ob sich das dann wirklich zum Beispiel in richtige DLCs umwandelt. Also keine Ahnung, dass man von Wargroove, diesem rundenbasierenden Strategiespiel, zum Beispiel im Ultimate dann Zugriff auf den DLC bekommt oder so. Oder bei Dead Cells, wo die ja immer angepriesen werden, die DLCs, aber die man ja immer noch kaufen muss. Mhm. Das könnte natürlich ein interessanter Zusatzanreiz sein für Leute, die sagen, hey, ich möchte die komplette Packung haben, dann grade ich ab auf Ultimate und dann habe ich es da mit drin. Bin ich mal gespannt, ob sich das über so ein paar Free-to-Play-Titel hinaus und so ein paar Goodies im Prinzip entwickelt.
Ja. Gut, dann kommen wir wirklich rüber zu PlayStation Plus und da geht's mit einem Kracher los, den im Grunde wahrscheinlich alle, die irgendwie eine PlayStation haben, irgendwie schon in irgendeiner Form haben, aber falls nicht, gibt's ein Pflichttitel sozusagen, den man jetzt spielen sollte, nämlich Shadow of the Colossus, das legendäre Spiel von Team Ico in der. Ist es die Remake-Version? Ich gehe mal stark davon aus, oder? Dass es die Version
ist. Das ist das Remake. Ja. Es gab ja schon einen Remaster auf der PS3, auch sehr schön. sehr nah am Original dran, aber jetzt sozusagen für die aktuelle Generation, für die jungen Augen nochmal ein richtig gutes Remake, eigentlich ein beispielhaftes Remake, eins der besten Remakes, ja, die, glaube ich, im Moment auf dem Markt sind von den Experten von Bluepoint. Wir haben eine wunderschöne, melancholische Geschichte mit einer grandiosen Atmosphäre. Im Prinzip ein Held, der gegen Kolosse antritt, um seine verstorbene Liebe wieder zu erwecken. Ein Klassiker der Videospielgeschichte, der fast keine Kritikpunkte hat, muss man sagen. Vielleicht ein bisschen mal da und dort die Kamera oder so, aber es ist egal im Prinzip. Das hat einen, das hat eine schöne zusätzliche Inhalte bekommen. Die PSP-Unterstützung, Surround Sound, ein paar kleine Geheimnisse hier und da, ein paar freischaltbare Gegenstände. 3 Schwierigkeitsgrade, das sind alles so kleine Services, aber das Kernspiel ist einfach immer noch und bleibt immer noch grandios. Und man hat so das Gefühl, als sie das damals für die PS2 rausgebracht haben, war das schon eigentlich ein Spiel, das die PS3 oder die PS4 gebraucht hätte, ja. Und dem, was sie realisieren wollten. Und ich freue mich, dass der Titel einfach mit drin ist, weil ich glaube, viele immer noch einen Bogen drum machen, weil es halt eher melancholisch ist, eher ganz reduziert, nicht ein Spiel, wo man sofort Lust drauf hat, aber wo sich auf jeden Fall lohnt. Also es ist ein wirklich sehr schöner
Titel. Es ist wunderschön, weil eben auch gerade dieses Besondere ist halt daran, dass es einen nicht so an die Hand nimmt, dass es kein Spiel ist, wo irgendwie leuchtende Signale dir genau sagen, wo der nächste Boss ist. Und wenn du die Bosse dann gefunden hast, die Welt ist halt auf den ersten Blick total leer. Aber wenn du sie dann hast, die Bosse, dann ist halt der Boss das Level. Und das ist so großartig, dieses Gefühl, auf diesen Kolossen zu kraxeln, zu klettern und diesen Kampf, diesen David gegen Goliath Kampf irgendwie zu meistern und schlussendlich diesen Koloss zu erlegen, das ist schon wirklich einer der magischsten Spielemomente, die man irgendwie nur haben kann, wenn man Shadow of the Colossus wirklich so zum ersten Mal erlebt. Muss man gespielt haben. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht zum 100. Mal erwähnen. Das ist wirklich ein absolut zeitloses Meisterwerk, ja.
Das Einzige, was man vielleicht beachten sollte, ist es das richtige Spiel, wenn man wochenlang zu Hause sitzt, ja? Und einem die Decke auf den Kopf fällt. Da bin ich mir nicht 100% sicher, ob man dann diesen Titel sozusagen spielen möchte, weil er doch Melancholie versprüht. Und ich glaube, dagegen sozusagen das komplette Kontrastprogramm hat sich Sony gedacht, packen wir mal das Gegenteil davon rein ins PlayStation Plus Programm, nämlich Sonic Forces.
Du meinst, als Kontrastprogramm für eins der besten Spiele aller Zeiten kommt Sonic Forces als zweiter Titel, verstehe.
Ich habe mehr auf die Stimmung gesetzt, ja, aber ja, man kann natürlich auch von der Gameplay-Qualität ausgehen.
Nein, also wir hatten ja gerade schon Sonic Generations. Ich glaube, ich würde eher zu Generations tendieren, wenn ich die Wahl hätte, als zu Forces. Wir hatten da auch einen Cast zu. Das war dann das Spiel, was zum 25. Jubiläum kam. Da hatte Micha mit Thomas Nickel von der Maniac und Björn, also Professor Dr. Speckobst, gesprochen. Ich glaube, der Cast ist unterhaltsamer als das Spiel. Also, aber bin wieder nur ich wahrscheinlich.
Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Es ist lustig, weil ich habe mir den Cast auch nochmal angehört. Ich finde auch alles gerechtfertigt, was die drei dort sagen. Aber ich habe das Spiel durchgespielt. Es ist erstaunlich, weil das Spiel hat natürlich wieder Sonic and His Shitty Friends, dieses Mal Deluxe. Also wirklich, die Story ist schrecklich. Man muss die Dialoge relativ schnell überskippen, sonst dreht man durch. Aber auch hier wieder schöne Mischung von 2D- und 3D-Passagen. Man kann seinen eigenen Avatar bauen und so weiter. Das ist alles völliger, belangloser Kram. Ja. Das interessiert kein Schwein. Und man kriegt dann auch irgendwie 1000 Kostüme und irgendwelche täglichen Aufgaben und der ganze Schrott, den halt moderne Spiele manchmal heutzutage mit drin haben müssen. Aber ich finde, wenn man das Ding mal reduziert auf sein Kern-Gameplay in Anführungsstrichen, auf seinen Soundtrack, auf seine Grafik, auf seine Atmo, lustigerweise der größte Kritikpunkt an dem Spiel ist, er hat keinen Anspruch. Mhm. Es heißt relativ einfach, es ist nicht besonders herausfordernd, man kommt da relativ locker durch die Levels durch, aber dadurch ist es auch nicht so nervig wie die meisten Sonic-Spiele. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn man Sonic so mag, wie er ist, mit den Herausforderungen, wo man die Levels eher als Puzzle begreift und sich da durcharbeitet, dann ist das Spiel nichts für einen. Aber wenn man da so wie on Rails, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, da mal durchflutschen will und einfach nur Geschwindigkeit und Soundtrack und Bombast und Grafik und alles spratzt und platzt an dir vorbei haben will, eine Stunde abends nach Call of Duty oder was auch immer, dann ist es optimal. Ich bin da relativ locker durchgekommen, hab schöne Welten gesehen, hatte einen tollen Soundtrack, den ich immer noch gerne höre, ist so eine Mischung aus Elektro und J-Pop. Und muss man drauf stehen, es ist wirklich nicht das geilste Spiel, aber für so einen Snack zwischendurch fand ich das richtig gut. Generations ist das der bessere Gameplay-Titel, definitiv. Aber wenn man einfach nur so auf eine Art Endless Runner auf der PlayStation 4 hat, so ein Sayonara Wild Hearts, wobei das natürlich qualitativ wesentlich besser ist, aber so einfach so durchflutschen, dann ist es der richtige Titel. Und er dauert nicht lang. Also da kann man sich wirklich in so 2, 3, 4 Abenden durcharbeiten und hat so ein Gefühl von geil, belanglos, aber einfach so eine schöne Atmosphäre, einmal mitgenommen und kein gutes Spiel, aber ein unterhaltsames. Ein Guilty Pleasure.
Sehr schön. Sonic Forces von 2017 für die PS4. Gut, das war es ja auch schon fast wieder bei PlayStation Now. Nee, nicht nur fast, das war's bei PlayStation Now.
Bei PlayStation Plus, bei PlayStation Now genau, dagegen.
Bei PlayStation Plus war es das, bei PlayStation Now, da werfen wir ja trotzdem einen kleinen Blick drauf, das ist das Streaming-Angebot von PlayStation, was noch immer getrennt ist. Wir warten ja auf den Moment, dass das endlich mal vereint wird. Da gibt es sind es alles drei neue Titel oder was ist neu dazu
gekommen? Ja, da hat nämlich PlayStation anscheinend Geld in die Hand genommen. Beim ersten Titel vielleicht nicht so sehr, das Shadow of the Tomb Raider, der dritte Teil der Reboot-Serie von Tomb Raider aus 2018, ein empfehlenswerter Titel, auch wenn gefühlt, ich stecke da gerade auf dem Game Pass, der den Titel auch enthält, mit noch mittendrin, hat so ein bisschen Gefühl, dass die Serie sich da ein bisschen totläuft im dritten Teil, denen fällt nicht mehr so viel Neues ein, aber es ist immer noch ein schöner Titel, den man durchaus spielen kann. Dann sozusagen Wolfenstein 2 The New Colossus von 2017. Ich glaube, auch ein ganz guter Shooter, wenn vielleicht auch nicht ganz so gut wie Wolfenstein 1. Sozusagen die Neuerfindung der ganzen Serie. Und dann hat sich Sony den Knaller gesichert, nämlich Control. Der Titel, wo eigentlich alle Game Pass-Besitzer die ganze Zeit drauf warten, dass der mal bei ihnen erscheint, weil Remedy, ne, und man hat ja auch Quantum Break gehabt auf der Xbox und Co. Nein, bisher Sony bei PlayStation Now, Shadow of the Tomb Raider und Control sind bis zum 31.08. verfügbar. Das muss man immer mit bedenken bei Sony. Wolfenstein 2 ist unbegrenzt bisher, aber Control ist irgendwie schon gute Ansage.
Das ist schon wirklich ein Hit. Vor allem, weil es halt ein ehemaliges PlayStation-exklusives, Microsoft-exklusives Studio war. Das ist natürlich dann doppelt gewieft noch. Also Remedy hat ja früher nur Xbox-Spiele gemacht. Und jetzt eben mit Control den ersten Multiplattform-Titel und jetzt dann bei PlayStation Now, bevor es beim Game Pass ist, das ist schon echt ein Knaller.
Und besonders, ich meine, das ist ja nicht lang her, Spiel, dass der erschienen ist, ne?
Nee, ja. Richtig, richtig gutes Spiel, war mein Lieblingsspiel letztes Jahr und jetzt bei PlayStation Now, ist jetzt für mich kein Grund PlayStation Now irgendwie besonders, da würde ich lieber das Spiel, glaube ich, nochmal direkt spielen, wenn es geht, spiel's am PC wegen RTX, wenn ihr das habt, aber auch auf einer Konsole sicherlich ganz hübsch. Auf der Xbox One X hatte das aber sogar Ruckelprobleme bei mir, also ich weiß nicht, wie gut es dann auf der PlayStation läuft und PlayStation Now, keine Ahnung, kann ich zu der Performance nichts sagen, aber nur als kleine Warnung, das Spiel ist technisch sehr, sehr hardwarehungrig. Keine Ahnung, wie das auf PlayStation auch aussieht.
Ich glaube, da empfiehlt sich definitiv der Download. Ja. Das ist ja die Möglichkeit bei PlayStation Now, die Sachen werden ja nicht alle
nur gestreamt. Wenn man eine Pro hat. Wenn man keine Pro hat, würde ich tatsächlich irgendwie auch nicht unbedingt spielen.
Ja, auf jeden Fall ladet's runter. Ich glaube, das ist meistens die bessere Option, weil da verliert schon viel Qualität beim Streaming. Das muss man aber ausprobieren. Ja. Das kann je nach Fall besser sein. Ja.
Genau. Und Wolfenstein 2, The New Colossus, hatten wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Guter Shooter von Bethesda.
So ist es.
Auch ein guter Titel, der da gut reinpasst. Jetzt nicht der ganz aktuellste, aber kann man schon nochmal spielen, wenn man ihn nicht gespielt hat.
Ist auf jeden Fall eine nette Auswahl, die Sony da bei PlayStation Now diesen Monat reingepackt hat. Ja.
Gut, dann schauen wir rüber zum PC. Wir gehen zu Amazon Twitch Prime. Da gibt's ja auch immer eine Handvoll von sehr durchmischten Spielen, also ein sehr wildes Programm meistens mit allen möglichen Sachen. Da gibt's diesen Monat Bomber Crew, ein Simulationsstrategiespiel. Und du hast dazu geschrieben, es würde dich an FTL erinnern. Von den Screenshots hätte ich das jetzt gar nicht erwartet.
Nee, überhaupt nicht von den Screenshots und auch nicht von der Grafik, aber so ein bisschen von diesem Management. Mhm. Also man managt da sozusagen die Bombercrew. Man hat Ingenieure, Piloten, Leute, die die Bordkanonen bedienen und so weiter und so fort. Man muss rekrutieren, zusammenstellen und man muss dann halt immer gucken, dass man sein Ziel erreicht und irgendwie wieder nach Hause kommt. Kann sich das mal auf der Steam-Seite am besten angucken, wenn man da Interesse mal dran hat, oder auch einfach runterladen. Und deswegen hat es mich so ein bisschen an FTL erinnert, weil man halt mit diesen Herausforderungen in diesem Management-Ding drin ist. Also man sieht dann teilweise auch das Flugzeug von der Seite mit seinen unterschiedlichen Compartments und muss dann gucken, wo brennt es gerade, wo muss man schauen, dass man irgendwas wieder repariert und so weiter und so fort. Wie steht der Benzinstand? Wie lange müssen wir noch fliegen? Mhm. Und das fand ich da so von der Idee her ganz interessant.
Cool. Ja, klingt interessant. Also als kleines Game zwischendurch. Dann Fury, das kommt mir auch bekannt vor. Das war das Spiel, da hatten wir, glaube ich, auch eine eigene Folge zu, wo es nur um die Endbosse geht quasi, gell?
Ja, genau, da gibt's Insert 9, 1809. Kann man mal nachhören, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Titel, der so ein bisschen die Bullet Hell Mechaniken mit Endboss Kämpfen und einem sehr interessanten Artstyle kombiniert. Also es ist wirklich ein schöner Titel, der, oh Gott, bestimmt auch schon mal im PlayStation Plus Programm drin war. Der taucht immer wieder auf in den letzten Jahren. Ist ein guter Titel.
Dann gibt's Epistory Typing Chronicles von Fishing Cactus und erinnert wahrscheinlich nicht nur wegen dem Namen an Typing of the Dead oder solche Sachen, wo man per Tastatur, per Zehn-Fingersystem irgendwas machen muss.
Ja, genau. Das ist, soweit ich das den Videos und Screenshots aus Steam entnehmen konnte, ist es so eine Art, ja, Fantasy-Adventure-Action-Spiel, aber man muss sich sozusagen beispielsweise den Monstern, die auf einem zulaufen, die haben dann verschiedene Begriffe über sich. Mhm. Und bei den Begriffen muss man die halt schnell eintippen, um die aufzulösen, also zu bekämpfen. Und das ist halt schon mal eine innovative Idee, wie man so ein Spiel machen kann. Mhm. Und das ist auch schon mal damals aufgetaucht in Urzeiten, nämlich damals auf den Indies auf der Gamescom 2016. Da habt ihr im Teil 2 eurer Recherche, das Insert 9 1668, da kann man nochmal reinhören. Da ist es auf jeden Fall, wird das mal erwähnt damals.
Gut. Dann Maxters, ein Spiel, bei dem man die Welt vor Außerirdischen retten muss. Pixel-Stil würde ich es jetzt nicht nennen, aber es hat irgendwie so einen handgezeichneten Comic-Look, oder ich weiß gar nicht, wie es genau
ist. Ja, so ein bisschen. Also man hat so eine isometrische Perspektive. Die Welt ist mehr oder weniger von den Außerirdischen schon erobert und man erwehrt sich denen mit all möglichen Gerätschaften, Autos, Helikoptern, zu Fuß. Ist alles, man muss Leute befreien, man muss Sachen in die Luft sprengen. Das sieht ziemlich chaotisch aus. Ich habe es mir auf Steam auch mal angeguckt. Also ich bin da nicht ganz schlau draus geworden. Ist auf jeden Fall ein Action-Titel. Hatte eigentlich eine ganz sympathische Geschichte und die meisten Titel auch hier, jedes Mal, wenn ich auf Steam gehe, die sind meistens ziemlich positiv bewertet, wenn man denn auf die Steam-Bewertungen Wert legt. Das ist auch so ein Titel. Schaut ihn euch mal an, wenn es euch irgendwie interessiert. Ich fand's ganz sympathisch.
Gut, dann haben wir noch einen Whispers of the Machine. Ein Sci-Fi-Point-and-Click-Adventure. Das Studio sagt mir allerdings nichts, ob die irgendwie schon da jetzt besonders bekannt sind im Point-and-Click-Adventure. Ich bin da ja so ein bisschen raus aus dem Genre, aber hast du dazu noch eine Meinung oder irgendwas gelesen? Gibt's ja auch auf
Steam. Das, was ich gesehen habe, sah auf jeden Fall interessant aus. Also wirklich ein Point-and-Click-Adventure der klassischen Art mit so hoch aufgelöstem Pixel-Look. So ein bisschen die damalige LucasArts-Adventure-Zeit, aber schon ein bisschen in die Moderne mit reingenommen. Ist ein Indie-Studio, die das gemacht haben. So ein bisschen Sci-Fi, Cyberpunk-mäßig mit Inventar, klassisch, wie man es kennt. Und so ein bisschen Blade Runner-eske Vibes habe ich da auch mit drin gehabt und so. Und hat mir so vom Stil her echt gut gefallen. Man spielt eine Agentin, die auf der, ich habe es nicht ganz nachziehen können, es geht, glaube ich, auch auf KI und ob anscheinend in der Welt sind auch KIs verboten oder wie auch immer. Also es geht so ein bisschen in diese typische Transhumanismus, mhm, KI, AI-Geschichten, die man halt so kennt. Also da werden wahrscheinlich nichts Neues erfunden haben in dem Bereich. Das Studio, wie du sagst, kannte ich jetzt auch nicht. Aber vom Stil her hat es mir gut gefallen. Die haben auch schon ein paar, die haben Katie Rain beispielsweise 2016 gemacht. Ja.
Das liegt seit Jahren in meiner Steam-Bibliothek und will gespielt werden. Okay, dann kenne ich die doch, ja.
Genau, und dann Whisper of the Machine ist 2019 erschienen. Jetzt gerade arbeiten sie in Project 3. Das ist wahrscheinlich einfach das dritte Projekt von ihnen. Und ja, also wie gesagt, von dem, was ich gesehen habe, hat es mich interessiert. Das wäre jetzt eher ein Titel für mich, der auf dem iPad dann nachher läuft oder auf der Switch, weil ich einfach den PC für sowas nicht rauskrame und leider die Titel bei Twitch Prime Games ja auch leider nicht für den Mac erscheinen. Das sind ja immer Windows-Titel. Deswegen gut. Aber ich glaube, ein Blick wert.
Ja. Wenn ihr da was Interessantes findet, Twitch Prime bekommt ihr automatisch, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid. Ihr müsst nur einmal euren Twitch-Account damit verknüpfen. Und wenn ihr dann vor Ort seid, twitch.tv/insertmoin, dann könnt ihr auch ein Abo bei uns hinterlassen, ein Sub. Das dürft ihr einmal im Monat klicken. Kostet euch gar nichts, wenn ihr Amazon Prime oder Twitch Prime-Kunde seid. Und dann bekommen wir da eine kleine Gutschrift. Also von daher schaut da mal vorbei. Und sagt auch mal Hallo, wenn Turbo oder ich da streamen. Wir freuen uns. Gut, dann schauen wir noch rüber zum Epic Store. Der verschenkt weiterhin fleißig Spiele. Jetzt bis zum 12.3., das habt ihr leider schon verpasst. Das nächste auch bis zum 19.3. Da gab's Gonner, Offworld Trading Company, Anno Dune 2, Return to Dust, A Short Hike und Mutatione. Sind jetzt zwei davon, kenne ich, die fand ich auch gar nicht so schlecht. Also Mutatione habe ich im Apple Arcade-Modus gespielt, als ich das 2 Monate hatte. Das war da eine Zeit lang mobile-exklusiv, ein ganz interessantes Indie-Adventure. Und Gonner ist, glaube ich, auch schon was man schon öfter gehört hat, wenn man mal zumindest irgendwie auf der Indie-Arena oder so unterwegs war.
Ja, es ist ein Roguelike mit prozedural generierten Plattformen und so weiter, also das auch so ein bisschen, das riecht nach Indie, ja. 100 Meter gegen den Wind. Offworld Trading Company ist vielleicht den Leuten ein Begriff, die Civilization-Fans sind, weil da der Lead-Designer von Civilization 4 mitgearbeitet hat, der Søren Jonsson, wenn ich den jetzt richtig ausspreche. Da geht es darum, dass man eine Kolonie und auf Mars, glaube ich, bearbeitet und erneut, das ist wiederum, das kenne ich, das ist, glaube ich, ein Jump'n'Run, ne?
Anno Dune 2 kenne ich gar nicht. Ich glaube, ich habe den Namen mal irgendwo gelesen, aber könnte ich jetzt gar nichts zu sagen nehmen.
Ja.
Genau. Aber dafür umso mehr über das nächste, nämlich The Stanley Parable und Watch Dogs. Das sind, glaube ich, zwei absolute Highlights. Die gibt's jetzt gerade diese Woche noch. Also bis zum 26. könnt ihr euch das noch runterladen und das solltet ihr definitiv tun. Watch Dogs von Ubisoft muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Aber The Stanley Parable ist so eine fantastische, so ein fantastisches Erlebnis. Es ist so krass auf der Metaebene. Es ist so unfassbar lustig. Und wenn man irgendwie was mit, wenn man das irgendwie genießen kann, dass ein Spiel sich auch quasi selbst kommentiert, dass die vierte Wand durchbrochen wird, dass es mit eurer Erwartungshaltung bricht. Ich will jetzt gar nicht mehr spoilern, aber spielt The Stanley Parable, wenn ihr das noch nicht gespielt habt. Wenn ihr irgendwas für Metaebenen und Humor übrig habt, ist das ein absolutes Pflichtspiel. Großartiges Erlebnis.
Ja, ist ein schöner Titel für Epic. Watch Dogs dagegen ist sozusagen die Umkehr davon. Ganz klassisch Ubisoft-Formel durch und durch.
Ja, ich mag das Setting. Der zweite war aber schon deutlich besser. Und ich bin sehr gespannt, was Watch Dogs 3 aus diesem Prinzip machen wird. Watch Dogs 1 zu Watch Dogs 2 verhält sich ein bisschen so wie Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2. Also Watch Dogs 1, da sieht man schon das Potenzial, was da drin stecken könnte in dieser Welt und in dieser Geschichte, hat aber einen unfassbar dummen Hauptcharakter, der überhaupt nicht sympathisch ist, der einfach nur auf diesem Rachefeldzug ist. Und die Mechaniken wurden im zweiten dann auch echt deutlich überarbeiteter und haben sehr viel mehr Spaß gemacht. Also muss man nicht unbedingt gespielt haben, kann man vielleicht mal reingucken, aber ja, ist schon nicht so einer der besten Spiele auf jeden Fall von Ubisoft, würde ich sagen.
Ja, und dann geht es weiter nächste Woche mit Figment und Tormentor X Punisher. Das eine ist ein Action-Adventure-Game, ein surreales, so wie ich dem Titelbild sozusagen und dem Text, Kurztext, den ich da hatte, mal entnehmen kann. Und das Tormentor X Punisher, das ist anscheinend eine Art, ja, wie kann man das sagen?
Crossover halt, oder?
Ein Crossover, ja, so ein Shoot'em up so ein bisschen. Aber da bin ich auch noch nicht so 100% durchgestiegen. Das hat ein sehr irgendwie ein wenig irritierendes Titelbild. Und der ganze Grafikstil ist auch sehr gewöhnungsbedürftig, muss man sagen, von dem, was man bisher gesehen hat. Riecht auch sehr stark wieder nach Indie, ist aber anscheinend auch, wie gesagt, so ein Shooter, Shoot'em up von oben herab, aber sehr, sehr unique. Also wer darauf steht, kann da auch gleich mal reinschauen.
Gut, gibt's dann ab übernächster Woche, also ab dem 26. Wunderbar. Dann last but not least, Google Stadia, für die zwei Leute, die es sich schon besorgt haben, da gibt's grandiose neue Spiele im März. Echte Knallerspiele. Nein, das ist jetzt übertrieben. Also Grid hatten wir auch neulich einen neuen Podcast dazu gemacht. Das ist ein okayes Rennspiel. Es ist schon wirklich unterhaltsam, aber fehlt irgendwie so ein bisschen was. Also ich war dann auf einem hohen Niveau dann doch irgendwie ein bisschen enttäuscht, hat aber trotzdem einiges zu bieten. Und SteamWorld Dig 2 ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Also ich mag dieses SteamWorld-Universum und die Fortsetzung von Dig. Also normalerweise ist ja bei SteamWorld immer so gewesen in dieser Serie, dass der Entwickler bei jedem SteamWorld ein neues Genre angepackt hat. Also SteamWorld Dig, dann gab es SteamWorld, was war das zweite?
Heist.
Das war dann quasi rundenbasiertes 2D-Stealth-Game. Und dann gab es ja noch SteamWorld Quest, Hand of Gilgamesh. Das ist dann ein rundenbasiertes Kartenspiel. Das ist auch jetzt bei Google Stadia dabei. Und SteamWorld Dig 2 ist tatsächlich eine Ausnahme. Da hat er nochmal, weil das Dig 1 eben so erfolgreich war, tatsächlich eine Fortsetzung zugemacht. Und das ist richtig, richtig gut. Man buddelt und gräbt sich da in dieser Western-Welt, in dieser Western-Steampunk Welt in den Boden, bergt da eben diese Schätze und die Diamanten, rüstet seinen Roboter auf. Ganz, ganz großartiges Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt auf Stadia spielen würde. Es ist halt eher so ein, ich weiß, es hat so einen Handheld-Charakter, dieses Spiel. Ich weiß nicht.
Ja, ich habe es, glaube ich, damals entweder auf der PS Vita oder habe ich es auf der Switch. Ich habe es auf der Switch gespielt. Das war echt ein sehr schöner Titel. Ich habe den ersten Teil auf der PlayStation Vita gespielt, auch sehr schön. Und SteamWorld Quest, Hand of Gilgamesh, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich habe jetzt kein Stadia Pro, aber das ist so ein Titel, der könnte auch gut irgendwann mal bei Twitch Prime oder so auftauchen. Ja. Mal abwarten. Aber auch ein Titel für die Switch beispielsweise. Also gerade diese ganzen SteamWorld-Titel spiele ich immer gerne auf Nintendo-Konsolen. Ich weiß nicht genau, warum.
Nee, geht mir auch so, ja. Gut, aber wenn ihr Stadia habt, dann kann man da ja mal reingucken. Rausgeflogen? Genau. Wolltest du gerade sagen, rausgeflogen ist der?
Ja, das ist natürlich, wir sind alle betrübt. Die Fahnen hängen auf Halbmast. Die Trauer kennt keine Grenzen. Wir alle müssen ganz stark sein, weil der Farming Simulator 2019, die Platinum Edition, hat Ende Februar Google Stadia Pro verlassen. Aber für alle, die untröstlich sind, es gibt ja den Farming Simulator 2020 schon und den kann man sich bestimmt auch irgendwo besorgen und dann sozusagen auf den Äckern rumfahren, wo man nicht mehr raus darf. Also ich glaube, der Verlust lässt sich doch irgendwie verschmerzen und Google Stadia dümpelt so ein bisschen weiter vor sich hin.
Ja, mal gucken, wie sich's weiterentwickelt. Gut. Das war's. Wir sind schon wieder durch mit im März, mit Le Buffet im März. Ich hoffe, es war irgendwas für euch dabei. Ihr genießt hoffentlich auch ein bisschen das Zeit, also das Positive im Negativen in diesen durchaus irgendwie leicht beängstigend und schrecklichen Zeiten, die doch relativ ungewohnt sind für uns alle. Genießt die Zeit, die ihr dadurch vielleicht gewinnt, weil ihr nicht mehr täglich pendeln müsst. Wer weiß, wie lange das alles noch dauert und vielleicht ist ja ein oder ein anderes Spiel dabei, was euch ein bisschen ablenkt oder für Zerstreuung sorgt. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns auch mit unseren Podcasts hier euch ein bisschen unterhalten und ablenken können. Viel Spaß beim Spielen.
Ja, das wünsche ich natürlich auch unseren Hörern. Schaut mal rein. Es gibt einige Titel, die, glaube ich, eure Laune auch mal ein bisschen heben könnten. Und ansonsten auch ein paar schöne Lücken im sozusagen in der Spielerbiografie schließen könnten. Dieser Monat war, glaube ich, eigentlich ganz gut. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das passt eigentlich zur derzeitigen Situation. Wir bleiben dabei. Wir hören uns nächsten Monat wieder mit Le Buffet und sind gespannt, was sich die Hersteller sozusagen für den April ausgedacht haben. Und vielleicht gibt's ja da auch noch so ein paar Goodies extra dazu, um die aktuelle Situation noch ein bisschen erträglicher zu machen.
Genau, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Vielen lieben Dank für deine Vorarbeit und wie immer, wir hören uns nächsten Monat wieder. Macht's gut. Tschüss, Attila.
Tschüss.